Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es um die große Frage, wie man Männer lieben und dabei gleichzeitig Feministin bleiben kann. Lässt uns Frauen das Patriarchat automatisch patriarchale Männer lieben oder wählen? Oder sind feministische Männer auf der Überholspur? Was, wenn man als Frau vielleicht sexuell dominiert werden möchte, ist das dann unfeministisch? Und last not least, stimmt es wirklich, dass 80% der Frauen an 20% der Männer interessiert sind und es deswegen für 80% der Männer gar keine Frauen gibt, wie es diverse Incel-Gruppen immer behaupten? Das alles möchte ich heute mit zwei coolen Frauen und Expertinnen in Sachen Feminismus besprechen. Sie hosten den wohl bedeutendsten deutschsprachigen Podcast dazu. Er heißt der Lila Podcast, Feminismus für alle, und haben jetzt ein sehr lesenswertes und beachtenswertes Buch veröffentlicht. Das heißt Resist, weich bleiben in harten Zeiten. Und jetzt sind Sie hier. Herzlich willkommen, Lena Sindermann und Katrin Bonicke. Hi.
Hallo.
Hallöchen.
Dankeschön.
Eigentlich seid ihr ja zu dritt. Laura Lukas ist aber auf Urlaub, daher sozusagen diese Besetzung. Lena, ich habe mir ein Thema aus eurem Buch herausgenommen, und weil ich es für spannend halte und du hast es geschrieben, deswegen fange ich da mit dir an, eben wie man Männer in einer patriarchalen Welt überhaupt lieben kann. Wie geht's dir denn als sozusagen heterosexuelle oder mehr oder weniger straight beziehungslebende Frau mit dieser Frage? Wie bist du drauf gekommen, das zu thematisieren?
Ja, also das Kapitel heißt Männer lieben zwischen Begierde und Aversion, und das ist eigentlich auch genau das Spannungsfeld, in dem ich mich da die ganze Zeit bewege. Also ich liebe und begehre Männer, das muss ich dann einfach auch irgendwann so zugeben oder so mir eingestehen, trotz aller Kritik, die ich an Männlichkeit eben vor allem habe, trotz allen patriarchalen Nachteilen, trotz all der Wut, die ich irgendwie auch empfinde, dann oft Männern gegenüber, gibt es eben einfach diese Anziehungskraft und auch diesen Wunsch nach einem Leben auch mit einem Mann jetzt gerade, in diesem Moment zumindest. Und ich habe mich die ganze Zeit oder immer mal wieder gefragt, wie man eigentlich eine gute Beziehung hinkriegen kann, die auf Augenhöhe stattfindet, also quasi Gleichheit in der Ungleichheit herstellen. Das ist für mich ja eine spannende Frage und eine Herausforderung. Und ja, ich merke so, dass ich aufgrund meiner eigenen Sozialisation eben dann auch immer wieder von dem vielleicht auch abweiche, was ich eigentlich in der Theorie oder auch in meiner feministischen Auseinandersetzung so gelernt habe über Männer und über Männlichkeit. Also ich kritisiere ganz viel und gleichzeitig begehre ich das Gleiche aber auch an dann wieder anderer Stelle. Und das ist, finde ich, im Alltag gar nicht so leicht, irgendwie da so die Gratwanderung hinzukriegen. Ja.
Und diese Ambiguität, die du da gerade beschreibst, sozusagen diese Widersprüchlichkeit, die man noch schwerer aushält, je mehr man sich thematisch mit den Hintergründen oder den Ursprüngen beschäftigt. Wie gehst du denn damit um? Oder was ist sozusagen dein feministischer Blick jetzt nicht nur auf dich als Person, sondern überhaupt auf diese heteronormative Beziehung? Katrin, gerne du auch dazu, aber vielleicht mal so, mal so.
Ich lasse dir den Vortritt erstmal.
Okay. ja, ich glaube, dass natürlich Ungleichheiten sehen und die benennen ist natürlich das, was erstmal hilft. Und dann aber eben auch, das ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen die Message unseres Buches, eben auch versuchen, weich mit seinen eigenen Prägungen und auch mit den Prägungen des anderen zu bleiben. Und da einen Mittelweg zu finden, ein Gespräch oder im Gespräch zu bleiben und ja, beide Seiten immer wieder so austarieren, ist, glaube ich, eine Umgangsform mit dem Dilemma. Es ist ein Dilemma am Ende.
Ja, es ist total das Dilemma, und ich kenne es auch aus meiner eigenen Beziehungsvergangenheit, dass ich natürlich auch in der Theorie wahrscheinlich schon recht lange Feministin bin und in der Praxis aber nicht immer die feministischsten Männer anziehend fand. Also das ist ja auch so ein Paradox oft, dass vielleicht durch Prägung, vielleicht aber auch, keine Ahnung, unbewusst, dass man doch ein gewisses Machtbestreben hat oder sich vielleicht eher Männer erst einmal aussucht, die viel Macht haben, die einem vielleicht auch Sicherheit bieten können, was ja total patriarchale Ideen sind und dem komplett widersprechen, was ich empfinde. Ja, also ich möchte selbst entscheiden, ich möchte auch nicht abhängig sein von irgendwem. Und trotzdem spielt das manchmal unbewusst rein und manchmal auch schneller, als man denkt. Und das ist so ein ganz komischer psychologischer Effekt, den das Patriarchat da eben hat, dass es sich so rein mogelt und man oft erst nach Jahren merkt, dass man dem Ganzen doch auf den Leim gegangen ist, obwohl man sich das so vorgenommen hat, es anders zu machen. Und es in so ganz vielen Kleinigkeiten dann eben doch durch die Hintertür hereinkommt. Und das besonders tragisch erlebe ich das oft bei Frauen, auch Freundinnen von mir, die auch Gewalt in der Partnerbeziehung erlebt haben und das umso demütigender finden, desto emanzipierter sie selbst auch sind. Also, dass sie dann einfach das Gefühl haben, wie konnte mir das denn passieren? Ich bin doch nicht so dumm, in Anführungszeichen eigentlich. Und trotzdem bin ich in diese Muster reingefallen. Also, das ist wahnsinnig schwierig.
Ja, mir geht es ja da auch nicht unähnlich. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer sieht man natürlich diese Ungleichheit und diese Schieflage und kann aber nicht ganz raus, weil wir eben alle im Patriarchat aufgewachsen sind und deswegen nicht ein Paralleluniversum uns erbauen können. Ich möchte ein bisschen auf was kommen, was bei euch im Buch auch immer wieder vorkommt an unterschiedlichen Stellen, nämlich dieser Male Gaze, dieser männliche Blick, der uns alle geprägt hat und der sozusagen, wie wir Frauen gesehen werden und wie wir auch andere Frauen sehen. Und dieser Blick, für alle, die das jetzt so nicht parat haben, beginnt eben schon bei Filmeinstellungen, bei erotischen Einstellungen und ich rede von normalen Filmen, dass du eben oft Brustansätze siehst, Beine siehst, Sex eher in einer Penetrationsszene angedeutet siehst und endet eben dort, dass auch wir Frauen, andere Frauen quasi auf Fuckability abtesten, um das schöne Wort von Caroline Kebekus, die deutsche Comedian, zu zitieren. Also sozusagen der Blick hat so viel Potenzial in sich und kann so viel Schlechtes auslösen, bis hin zu, also von Beauty-Industrie zu Essstörungen, die Liste ist unendlich. Und ich würd gern wissen, wie ihr, jetzt macht ihr den Podcast schon sehr lange und habt jetzt auch im Buch der Blick der Welt durch diesen Filter ja auch analysiert. Wie geht's euch damit und ändert sich möglicherweise auch was an dieser Betrachtung von Frauen?
Soll ich mal anfangen? Ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass sich was ändert. Und trotzdem kommen wir auch wieder, ähnlich wie beim Männerthema, glaube ich, alle an unsere Grenzen dann doch. Also das ist auch wieder genau das Thema, das, was ich in der Theorie verstanden habe über den Male Gaze, über eben diesen männlichen Filter, den wir alle irgendwie uns drauf geschafft haben oder der uns drauf geschafft wurde. Den können wir natürlich aufdecken, den können wir auch kritisch sehen, den müssen wir kritisch sehen und das tun wir, glaube ich, auch immer mehr. Aber der ist halt so uns rein sozialisiert worden, dass es dann manchmal, also dass es dann doch im Alltag, in der Realität oft sehr schwierig ist, sich von dem zu lösen. Also ich glaube, also mir gelingt das immer besser an manchen Stellen und ich kapituliere aber auch manchmal auch sehr bewusst davor und gestehe mir dann ein, ja, ich kann es gerade nicht besser sehen. Ich kann mich selber gerade nicht besser sehen. Oder ich weiß, ich habe jetzt hier irgendwie ja so einen bestimmten Filter auch drauf, wenn ich eine Situation zum Beispiel betrachte in meinem Alltag oder wenn ich auch vielleicht über jemand anderen nachdenke. Und mir wird das immer öfter bewusst, durch welche Brille ich gerade gucke. Aber ich kriege sie nicht immer abgesetzt. Und die Bewusstwerdung davon ist, glaube ich, aber trotzdem auch ein wichtiger Teil des Prozesses. Aber Wenn ich da ganz ehrlich bin, dann ist der da und sehr wirkmächtig, der Melges in meinem persönlichen Leben. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass es generell ein, ja, viel mit Psychologie zu tun hat, was wir auch in unserem Buch ansprechen. Und in der Psychologie ist ja bekannt, dass Gewohnheiten sehr schwer zu ändern sind, dass das oft Jahre braucht und man da auch ganz bewusst dran arbeiten muss. Und gerade dieser Blick auf, was finde ich eigentlich sexy, was finde ich schön oder muss es immer sexy sein, muss es immer schön sein, das ist wirklich was, was ja schlimmstenfalls ja auch verstärkt wird. Also wenn dann irgendwelche Algorithmen bestimmte Bildschemata bevorzugen und mir viel häufiger in meine Social Media Timeline spüren als anderes, muss ich ja sehr bewusst dagegen arbeiten, indem ich dann andere zum Beispiel Körperideale oder nicht Ideale, sondern einfach verschiedene Körper, möglichst viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Körpern abonniere oder auch mal Kanäle, die ganz bewusst dagegen arbeiten und informieren, sodass ich das entlerne. Also ich muss das wirklich durch den anderen Input, durch andere Filme, vielleicht mit einer Frauenperspektive, gerade im Bereich Pornos finde ich das wahnsinnig relevant. Habe mich relativ viel auch beschäftigt mit dem Thema Pornografie und sogenannte feministische Pornos und was machen die eigentlich anders. Da ganz bewusst hinzugehen, andere Bilder und andere Filme und andere Einstellungen und Betrachtungsweisen auszuwählen und auch queere Betrachtungsweisen. Und das ist auch etwas, was sich so ein bisschen intersektional durchzieht. Das betrifft ja nicht nur die Sexualität, sondern auch Klassismus, Rassismus, Ableismus. Also je bunter und diverser meine Bilderinput im Gehirn ist, desto in Anführungszeichen normaler finde ich ja eigentlich alles. Also desto mehr merke ich auch an mir, liebe ich auch Verschiedenheit und desto mehr freue ich mich dann auch über ganz ja, neue Eindrücke, die ich vielleicht vorher noch nicht hatte und suche die auch viel mehr, als ich sie vorher gesucht habe. Also das ist genau zuerst diese Erkenntnis und dieses Bewusstwerden und dann kann ich wirklich nur empfehlen, mal herzugehen und die Diversität im eigenen Medienkonsum ganz stark einzubauen und zu merken, wie schön das auch ist, wie bereichernd das dann auch wird. Und man ist dann wirklich weniger kritisch auch, finde ich, mit sich selbst.
Lass uns ganz kurz bleiben bei feministische Pornos, weil möglicherweise wissen das auch nicht alle, was das überhaupt ist und warum sozusagen das zusammengeht, feministisch und Pornos. Was hast du denn da gelernt über auch Darstellung von Sex in Filmen, in diesen Pornos, was dich bereichert hat, unter Anführungszeichen?
Also es gibt ganz viele Aspekte und da kann man auch nicht sagen, jetzt das eine ist das, der typische feministische Porno, aber ich glaube zum Beispiel diese Vielfalt auch wirklich zu haben und nicht immer nur die gleiche Stellung und die gleichen Szenen zu spielen, sondern so wirklich auch zu spielen damit, mit Sexualität und auch zu zeigen, dass das eine Entdeckung ist mit verschiedenen Rollen, also dass auch mal Frauen vielleicht eine eher dominantere Rolle haben oder dass es auch länger dauert und es sehr viel verspielter ist. So, dann spielen aus meiner Sicht Zärtlichkeiten eine größere Rolle, oft bei von Frauen oder Feministinnen gefilmten Pornos. Konsens ist zentral. Also das wird auch mitgefilmt. Also dass quasi auch so ein bisschen darüber kommuniziert wird, haben beide Teile überhaupt Lust jetzt auf den Sex? Und ja, verschiedene Körper auch. Also die nicht wie in, jetzt mal kostenlose Pornoplattformen zum Beispiel genommen, sehr genormt sind, sehr normschön, wo auch keine Haare sind, wo keine Speckröllchen sind. Habe ich in feministischen Pornos eine viel größere Diversität gefunden, auch vielleicht mal Transpersonen, auch mal queere Sexszenen. Also Erika Lust zum Beispiel ist da ein Name, der sehr ja, avantgardistisch schon seit vielen, vielen Jahren vorangeht. Und tatsächlich war ich mal bei einer Filmvorstellung von ihr in Berlin im Kino, was ein unglaublich komischer Moment war, weil ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gemeinsam mit einem Kino voll anderen Menschen Pornos angeschaut habt. Also es ist schon speziell. Und da waren auch die ProtagonistInnen da und haben auch erzählt, wie es am Set ist. Und es ist einfach, man merkt, die Leute haben Spaß daran. Sie achten die Grenzen voneinander. Also da wird dann nicht Druck gemacht, wenn irgendeine Szene nicht gleich klappt oder so. Verhütung, Konsens, das sind alles Basics, also es gehört immer dazu. Also das macht schon dann auch, finde ich, mehr Lust auf Sex. Also mir ging es ganz oft so, mit den ersten Pornos war ich in meiner Jugend konfrontiert, weil Jungs in meiner Klasse das damals noch in diesen Videoapparat in der Schule mal reingeschoben haben. Und ich fand das ganz verstörend, was ich gesehen habe. Ich habe echt gedacht so, oh Gott, so ist Sex, Hilfe. Und so ist ja aber Sex nicht. Und ich glaube, dass feministischer Porno auch ein bisschen versucht, mehr so realistischere Vorstellungen von Sex zu transportieren.
Ich stelle mir jetzt gerade noch vor, wie du da in dem Kinosaal sitzt. und die Frage, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist dann, sind dann alle eher so ein bisschen beschämt? Weil man kann sich ja den Inhalten ja trotzdem nicht so ganz entziehen. Also
ja, es ist wirklich, also solange es dunkel war, ging es eigentlich, aber als dann nach dem Film die Lichter angingen und man sich so umgeguckt und angeschaut hat, war es schon ein, ja, aber alle haben auch gegrinst und es war für alle der gleiche komische Moment, deswegen war es auch irgendwie wieder okay.
Ja, verstehe ich.
Es ist ja irgendwie auch so ein bisschen verrückt, dass Pornos irgendwie immer, also vermeintlich so im Dunkeln konsumiert werden und stattfinden. Dabei, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann schauen viel mehr Menschen Pornos oder konsumieren Pornos, auch Frauen. Also es ist auch gar nicht jetzt irgendwie nur so ein Männerding. Und eigentlich, finde ich, wird es Zeit, die Pornografie auch aus dieser vermeintlichen Schmuddelecke so ein bisschen rauszuholen und irgendwie offen drüber zu sprechen, so im Sinne von einer pornopositiven Gesellschaft, hat Paulita Pappel vorgeschlagen, müssten wir eigentlich, weiß ich nicht, Pornos auch in der ARD-Mediathek oder so konsumieren können. Wenn,
ja, ob da die öffentlich-rechtliche Auftragslage, weiß ich jetzt nicht genau. Ich fand es aber, also das Beschämende habe ich mir jetzt gar nicht vorgestellt im Sinne von, man hat dann Porno geschaut, sondern man hat ihn halt gemeinsam, also mit fremden Menschen. Das ist, ich glaube, dass schon ganz viele Leute Porno konsumieren und ich glaube, es ist auch was sehr Gesundes grundsätzlich, wenn man darauf achtet, was man sich da reinzieht. Aber jetzt mit 300 Leuten, die ich jetzt grundsätzlich nicht kenne, stelle ich es mir jetzt einfach ein bisschen weird vor.
Ja,
das war's. Das war's.
Ihr habt ja in eurem Buch grundsätzlich so ein bisschen so einen solidarischen Feminismus ausgerufen, was ja Feminismus eigentlich auch tatsächlich immer ist oder immer sein soll. Und doch hatte man das Gefühl, auch Feministinnen und auch ich hatte das Gefühl, dass es in den letzten Jahren schon auch viel zu Grabenkämpfen gekommen ist und es sich sehr diversifiziert hat. Wahrscheinlich immer in dem Anspruch, alle mitzudenken und alle auszusprechen. Und oft sind so aus meiner Perspektive so große Ansagen, die für alle gelten, dann oft ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden. Was würdet ihr denn sagen, also sowas wie wirklich echte Gleichstellung oder Aufschrei bei Gender Pay Gap, Care Gap Sachen, was ist denn eure Situationsbeschreibung, wo steht denn der Feminismus aktuell aus eurer Sicht?
Ach ja, das ist eine schwere Frage. Wir kennen ja vor allem unseren Feminismus gut und der ist einer, oder wir versuchen den so zu machen, das steht ja auch auf dem Buch hinten drauf, dass er eine Party sein soll, bei der alle gerne mitfeiern wollen. So, das finden wir eigentlich den schönsten Feminismus. Jetzt ist es natürlich keine Party, wenn man die ganze Zeit über unangenehme Themen redet dabei, oder das macht die Party vielleicht auch für manche ein bisschen kaputt manchmal. Und trotzdem glaube ich, dass solche Grabenkämpfe ja immer so ein bisschen dazugehören. Also wenn ich so geschaut habe in die Geschichte des Feminismus, dann gab es das auch schon in den 70er Jahren, wo Feministinnen ja sich manchmal fast mehr die Köpfe eingehauen haben als dem Patriarchat. Und das ging dann immer weiter, auch in den 90ern, in den Nullerjahren. Das kommt immer wieder und ich glaube, das ist auch Teil eines Aushandlungsprozesses, dass es immer wieder solche Konflikte gibt, weil man darüber streitet, was jetzt richtig ist, was falsch ist. Und das finde ich prinzipiell eigentlich nichts Schlimmes. Also ich finde, Konflikte gehören dazu, zu jeder Beziehung, zu jedem Miteinander und zur Demokratie. Und die Frage ist, glaube ich, eher das Wie. Wie tragen wir die aus? Und wie stellen wir sicher, dass dabei Leute nicht auf der Strecke bleiben? Und das ist was, was mich immer wieder so ein bisschen traurig gemacht hat, während der Arbeit auch für den Lila-Podcast, dass immer wieder Menschen gesagt haben, ich bewundere das so, dass ihr diese Dinge ansprecht. Ich traue mich das nicht. Ich traue mich nicht zum Beispiel über feministische Sachen so öffentlich zu reden, wie ihr das macht, weil ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil ich mich vielleicht nicht, weil ich ein falsches Wort gewählt habe oder keine Ahnung, ich möchte da einfach nicht mehr mitmachen, das ist mir ein zu hartes Pflaster oder Haifischbecken fiel auch einmal der Begriff. Und eines der häufigsten Feedbacks auf unseren Podcast ist, dass er so unaufgeregt sei und das ist eigentlich auch vielsagend über viele andere Ecken im Feminismus, dass sie manchmal sehr aufgeregt sind. Und das ist, ja, eine Situation, die ist immer wieder von vorne da und wir versuchen einfach da unser Ding anders zu machen.
Ich glaube, was halt manchmal verloren geht, ist eben, dass man Feminismus als Prozess versteht. Auch wenn man gerade das Gefühl hat, ja, auch im besten Sinne, wenn man sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat und man hat das Gefühl, man hat da jetzt ganz viel zu gelernt und man ist sich seiner Haltung sicher und hat sich eben ja sehr intensiv mit irgendeinem Thema beschäftigt und weiß ganz genau, hier geht's jetzt lang und so müsste es laufen, dass man dann manchmal den Blick dafür verliert, dass natürlich alles ein Prozess ist und dass sich auch alles wandelt und dass da neue Stimmen dazukommen und dass man selber vielleicht auch vor einem Jahr noch nicht so weit war, bevor man die 3 Texte über dieses Thema gelesen hat und mit 5 Leuten über das Thema gesprochen hat, wusste man ja selber auch noch nicht alles, was man dann eben zu diesem Zeitpunkt weiß. Und das geht mir zumindest so, dass ich mich da selber auch manchmal ermahnen muss, weil einem Dinge, die man gelernt hat, dann oft so selbstverständlich kurze Zeit später erscheinen. Und man setzt das so voraus, als Wissen bei allen. So, hä, wie kannst du das denn jetzt noch nicht verstanden haben? Und dann ist es natürlich, also diese Wut, die dann kommt und oder dieser Kampfgeist, der dann auch für die gute Sache dann manchmal durchkommt, der ist ja auch sehr produktiv. Und der führt aber dann eben manchmal dazu, dass man sich dann von anderen Menschen abwendet oder eben kein Verständnis mehr dann dafür aufbringen kann, dass jemand anders vielleicht da gerade an einem anderen Punkt des Lernens ist, als man vielleicht selber. Und auch da würde ich sagen, ist das so eine Gratwanderung, weil dieses Dazulernen ja wichtig ist und die eigene Haltung formt, aber man dabei eben auch nicht das Verständnis für alle anderen, die eben nicht diese ganzen tollen Bücher jetzt in der letzten Zeit zu einem Thema gelesen haben, eben auch nicht verlieren darf.
So. Also ich habe oft die Rückmeldung bekommen, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo jetzt Menschen andere Jobs haben und sich nicht den ganzen Tag über feministische Theorien den Kopf machen, sondern wahrscheinlich oder eigentlich irgendwie Kinder aufziehen und schauen, dass sie um die Runden kommen, dass sie gar keinen Anschluss mehr finden, weil sie sich überhaupt nicht angesprochen fühlen. Und das finde ich schon schade, gerade wenn wir immer auch diese Zahlen haben. Ich habe es eh schon gesagt, Gender Pay Gap, das ändert sich in Österreich bei 18 irgendwas Prozent. Der Gender Care Gap ist bei über 40%. Also das sind schon, da werden Lebensrealitäten in Statistik gepackt, aber die, die sich sozusagen drüber unterhalten und für etwas kämpfen, die kommen dann dort nicht mehr an. Das sind die Rückmeldungen, die ich oft bekommen habe in den letzten Jahren und ganz ehrlich, ich kann da nur begrenzt widersprechen, wenn ich mir manche Debatten auch in Österreich anschaue, wie sehr doch der Kampf und die Diskussion und die Auseinandersetzung sozusagen da höher gestellt wird. Ich weiß nicht, ob ihr da ganz andere Eindrücke habt, würde mich interessieren.
Mein ja. Eindruck ist, ja, nee, sag du erst, Kada.
Nee, du hast, glaube ich, schon mehr zu sagen als ich, muss noch mehr nachdenken.
Ich würde den Eindruck total teilen. Also ich finde, der Diskurs ist schon verakademisiert auf eine Art und reproduziert sich auch an ganz vielen Stellen immer wieder selbst. Und das ist aber natürlich auch nur eine Blase, die sich da eben gegenseitig reproduziert. Und ganz viele Menschen, die betroffen sind, auch von Diskriminierungsformen, von Geschlechterungerechtigkeiten, die finden im Diskurs nicht statt oder die finden kaum eine Stimme. Und das ist natürlich auch Teil des Problems. Und das ist auch eine große Herausforderung, die ich sehe. Also wie können wir Stimmen und Meinungen auch ja, in der Vollständigkeit abbilden, ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Aber wie können wir das Ganze diversifizieren? Wie können wir vermeiden, uns da auch links in unserem eigenen Dunstkreis nur zu bewegen? Das, ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch, dass das sehr schnell passiert oder sehr oft passiert.
Ja, ich glaube auch, was dazu auch beiträgt, ist so dieses Gefühl, dass, also ich nenne jetzt mal das Thema Transgender, ja, dass wir ja auch thematisieren immer wieder bei unserem Podcast und auch im Buch, und das hat aber für viele keine Relevanz, weil es ja so ein wahnsinnig geringer Prozentsatz an Menschen ist, den das überhaupt betrifft. Und gleichzeitig, weil es so wenige sind, haben sie natürlich auch fast keine Lobby. Also es ist einfach für sie umso schwerer, ihre Rechte überhaupt zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie die Lage in Österreich ist, aber in Deutschland ist es eine Sache, die erst nach der Jahrtausendwende, also in den 2000er Jahren gekommen ist, dass sie zum Beispiel nicht mehr sich zwangsläufig scheiden lassen mussten, wenn sie eine Transformation durchgemacht haben, oder dass es war auch noch recht lange üblich, dass sie sich sterilisieren lassen mussten und solche Sachen. Also das sind alles so Rechte, die so spät erst gekommen sind, weil eben Transpersonen eine sehr kleine Lobby nur haben. Und ich finde es eigentlich total schön, dass dann Frauen, es sind ja meistens Frauen, gesagt haben, wir kämpfen nicht nur für unsere Rechte, sondern entweder haben alle diese Freiheitsrechte, für die wir kämpfen, oder es ist eigentlich nicht so ein richtig guter Kampf. Also dass sozusagen immer mehr Diskriminierungsformen mitgedacht werden und man versucht, die Anliegen auch von noch kleineren Minderheiten, wie zum Beispiel Transgender-Personen, mitzudenken, ist eigentlich eine schöne Sache. Und trotzdem, klar, ist es noch schwerer zu vermitteln, warum machen wir denn das jetzt? Warum ist uns dieses Anliegen wichtig? Und das ist, glaube ich, die Idee von Feministinnen schon immer so ein Stück weit gewesen oder von Frauen auf der ganzen Welt. Das ist ja auch ein Thema im Buch, dass es ist nicht nur der Kampf für Frauenrechte, den wir gerade führen, sondern es ist eigentlich ein Kampf für die Demokratie, für eine plurale Gesellschaft, in der es eben, in der niemand diskriminiert werden soll. Und dieser Kampf ist auch deswegen schwerer. Vor 10 Jahren hat das niemanden interessiert. Also auch vor 10 Jahren waren viele Queer-Feministinnen schon für die Rechte von Transgender-Personen. Auf einmal, das ist erst ein paar Jahre her, gibt es eine Debatte, unter anderem wegen so Personen wie J.K. Rowling, die in eine ganz andere Richtung geht. Und auf einmal spalten sich auch Feministinnen tatsächlich über diese eine Frage. Also es ist eine sehr spalterische Frage und davon gibt es ja immer mehr. Es wird dann oft Kulturkampf genannt. Aber ich glaube schon, dass es ein Kampf eigentlich ist, um viel mehr als nur diese eine Gruppe, sondern dass da dahinter steckt, ja, der Kampf um die Demokratie, um diesen Gedanken von Pluralität, um diesen Gedanken von niemand soll in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, sondern durch die Hintertür eben doch einzuführen, nee, es ist eigentlich okay, wenn ich andere diskriminiere. Ich möchte, dass es okay ist, wenn ich andere diskriminiere.
Ja, ich würde dir an einer Stelle schon widersprechen, dass Transpersonen keine Lobby hätten, weil das nehme ich komplett anders wahr. Also das sind sicher, ganz sicher, zumindest alle, die ich kenne, sind selber keine Transpersonen, aber lobbyieren sehr, sehr stark und sehr, sehr laut. Also das würde ich überhaupt nicht so sehen. Ich glaube schon, dass es natürlich darum geht, dass man Diskriminierung ausräumt, auch wenn es nur ganz wenige Personen betrifft, aber es ist trotzdem schlecht, wenn jemand diskriminiert wird. Aber das, was trotzdem, was ich vorher versucht habe zu sagen, ist, dass die großen Themen, und es sind nun mal mehr Frauen, Frauen im Sinne von straighte Frauen, und dass es an den großen Themen, wo kriege ich einen Kindergartenplatz, warum gehen so wenig Väter in Väterkarenz, warum ist meine Karriere kaputt, sobald ich ein Kind kriege, warum muss ich alle pflegen, von den Alten bis den, von Jungen bis zu den Alten, und warum ist es der Politik so egal, dass das weiterhin gratis geleistet wird, dass da kein Augenmerk mehr drauf gelegt wird, oder dass es halt, okay, es wird halt einmal zum Weltfrauentag, und dann, wenn halt diese Tage sind, wird es einmal kurz erwähnt, aber da gibt es keine Lobby dahinter. Und meine Theorie ist, vielleicht seht ihr das ganz anders, ist, dass Feministinnen erkannt haben, dass sie dort sowieso nichts ausrichten und dass man sich deswegen lieber Themen nimmt, wo man zumindest selber dran glaubt, dass man eben mit Lobbyarbeit und mit Öffentlichmachung und mit, selbst wenn es nur in einer Blase ist, aber dass man da vielleicht doch was ausrichten kann, im Gegensatz zu, wenn du dich wirklich mit dem Patriarchat anlegst.
Naja, ich habe schon das Gefühl, dass da viele Kämpfe einfach gleichzeitig geführt werden müssen. Es ist ja auch tatsächlich so, Feminismus ist kein Thema, sondern eine Haltung oder eine Brille, hatten wir vorhin das schöne Bild, mit der man eben eigentlich alles anschaut. Deswegen kommen wir nicht dran vorbei, den Kapitalismus anschauen zu müssen. Deswegen kommen wir nicht dran vorbei, zu gucken, wer macht Care-Arbeit in dieser Gesellschaft. Und man kommt eigentlich überhaupt nirgends dran vorbei. Und das ist, glaube ich, oft schwer auszuhalten, dass man alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss. Also es ist so, und ich weiß schon, worauf das hinführt, weil die Frage ja auch oft ist, die man stellt, was hat das mit mir zu tun? Und natürlich hat das mit mir viel mehr zu tun, wenn in meiner Stadt keine Kinderbetreuung ist, wenn ich auf Altersarmut zusteuere, weil ich vielleicht für meinen Partner zurückgesteckt habe oder für die Familie generell. Und jetzt hatte ich eine Trennung und stehe alleine da. Also das sind ja ganz reale Geschichten, die seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten immer wieder so passieren, wo wir tatsächlich nur sehr langsam Fortschritte machen. Aber das würde ich nicht gegeneinander ausspielen, sondern sagen, das ist tatsächlich genauso wichtig, da dran zu bleiben und auch hartnäckig zu bleiben. Und da gibt es ja auch sehr viele Initiativen, die über Care-Arbeit sprechen. Und vor allem auch, ich glaube, das ist der wichtigste Dreh, Care-Arbeit als ein Wirtschaftsthema zu begreifen und auch an der Wirtschaftswissenschaft zu verankern. Da sind so viele Pionierinnen, die das auch seit Jahrzehnten machen. Seit den 70er Jahren ist es eigentlich, dass Feministinnen gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass die Wirtschaft immer nur die Arbeit der Männer betrachtet, aber das, was an kostenloser Arbeit erbracht wird von Frauen, spielt hier überhaupt keine Rolle. Dabei hält das die Wirtschaft überhaupt am Laufen. Also wie würde die Wirtschaft denn aussehen, wenn das nicht passieren würde? Ich glaube schon, dass da auch Fortschritte gemacht wurden, aber es ist auch hier eine akademisierte Debatte, die in die Lebensrealität der allermeisten Menschen bisher noch nicht eingedrungen ist. Und das ist eine generelle Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen als Gesellschaft auch, als Demokratie. Wie kann es eigentlich gelingen, dass wir Erkenntnisse, das betrifft ja auch andere Themenbereiche wie zum Beispiel Klima, die Wissenschaft hat, viel stärker noch umsetzen können und politisch auch darauf reagieren können, wenn wir doch wissen, hier ist ein Problem und wir wissen, es gibt die Lösung. Warum machen wir es dann eigentlich nicht? Und ich glaube, dass es auch ein Grund ist, warum viele Menschen so frustriert auch über Politik sind.
Ja, du hast ja gesagt, es soll eine Party sein, wo alle dabei sind. Da sind wir schon weit weg von der Party, leider Gottes. Aber ich will ein bisschen zurück zu den Hetero-Beziehungen und komme auch nochmal auf den Gender-Care-Gap, der ja, ich glaube, das ist in Deutschland und Österreich ähnlich. Ich habe schon gesagt, bei uns ist es 43%, bei euch ist es, glaube ich, ein bisschen mehr sogar noch. Und ich habe mir die Zahlen heute nochmal kurz angeschaut. Auch in der Altersstufe von 15- bis 19-Jährigen ist er nochmal höher, fast 50%. Das heißt, Mädchen und junge Frauen werden sozusagen angeleitet dazu, das ist unsere Sozialisierung, einfach diese Sorgearbeit zu übernehmen. Und wir hatten gerade Schulbeginn in Österreich. Und da werden sogar in Klassen, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wie ihr selber in Klassen wart, dass immer Mädchen zu den schwierigen Jungs dazugesetzt werden, weil sie auch dort die Harmonie quasi erzeugen sollen. Und mit diesem Rucksack der Harmonie wird man dann ausgestattet und trägt das natürlich weiter in auch heterosexuelle Beziehungen. Und die Frage, die ich mir da jetzt stelle, ist, wie geht das besser? Weil ich sehe es irgendwie nicht so, dass es sich jetzt wirklich verändert, weder in Beziehungen noch in Familien. Selbst die progressivsten Mütter und Väter, kaum gibt es ein Kind, fallen die zurück in Rollen, wo ich mir oft denke, keine Ahnung, was da passiert. Vielleicht hormonell oder kein, ich weiß es nicht, aber ich sehe da irgendwie keinen guten Ausblick. Gebt ihr mir doch einen?
Also ich glaube, wir kommen nicht daran vorbei, dass die Männer ihre Hausaufgaben selber machen müssen. Ich glaube, also da können, ne, wenn man jetzt von der heterosexuellen Paarkonstellation ausgeht, die dann Kinder bekommt, da kann den Frauen, den Müttern noch so sehr bewusst sein, das läuft jetzt hier gerade überhaupt nicht fair oder gleichberechtigt ab und man fällt irgendwie in die alte Muster zurück. Im besten Fall erkennt man es wenigstens, im schlechtesten Fall hält man es einfach für normal und ist so im Stress und in diesen Strukturen und Dynamiken gefangen, dass es einem überhaupt nicht richtig bewusst ist. Aber wenn die Männer selber in diesen Situationen oder am besten natürlich vorher nicht anfangen, nachzudenken darüber, was sie anders machen können, was sie besser machen können, das, was Mädchen eben schon mit 13, 14, 15 lernen an wie, also was bedeutet Mental Load zum Beispiel oder warum trage ich da ganz viel, wie denkt man an alles, auch an die ganze unsichtbare Arbeit. Ich glaube, das ist so, wie Mädchen das eben mit 13, 14, 15 oft lernen, lernen Männer das dann mit 25, 26, 27, wenn es gut läuft oder auch mit 37.
Wenn es gut läuft, ja.
also wann auch immer, ne, sie dann irgendwie diesen Step machen, hoffentlich. Aber den müssen sie selber gehen.
Aber ganz ehrlich, warum sollten sie denn gehen?
Ich habe da ein gutes Argument für. Ja. Also ich kenne sehr viele Männer, die manchmal wie der Ochs vom Berg stehen, wenn ihre Beziehung dann zu Ende ist. Und sie merken, ich habe auch gar keine Freunde eigentlich. Um die hat sich meine Frau gekümmert die ganze Zeit. Die hat immer die Geschenke gekauft. Die hat immer dafür gesorgt, dass es soziales Miteinander gibt und so. Und das ist ja ein Phänomen. Das kann man immer wieder beobachten, dass tendenziell, es gibt auch Männer, die machen das anders, wir wissen das, aber tendenziell ist Beziehungsarbeit auch Frauenarbeit. Das ist Teil der Care-Arbeit, sich um die Beziehung zu kümmern, sich auch um die Freundschaften zu kümmern, das ganze Soziale drumherum. Mein Opa hat das sehr krass erlebt, als seine Frau gestorben ist, stand er sehr alleine da. Es gab dann plötzlich diese ganzen Feste nicht mehr, die sie organisiert hat oder zu denen sie eingeladen worden ist. Und ich glaube, wenn man Jungs und Männern das klar macht, wie wichtig auch für sie Beziehungen sind, wie sehr sie darauf angewiesen sind und wie wichtig das für ihr Wohlbefinden ist. Alle Glücksstudien auf der ganzen Welt sagen, der Glücksfaktor, den Menschen haben und brauchen, sind soziale Beziehungen. Also kümmert euch um eure sozialen Beziehungen. 2/3 aller Scheidungen oder irgendwie so werden von Frauen eingereicht. Männer haben sich offenbar nicht gut genug um diese Beziehung gekümmert. Das ist wirklich oft eins der Probleme. Es muss gar nicht immer gleich Gewalt sein, aber eben diese Vernachlässigung, dieses sich nicht um das Miteinander, um diese Gemeinsamkeiten zu kümmern. Und ich glaube, viele Männer haben eigentlich Angst davor, verlassen zu werden und alleine zu sein. Und man kann ihnen sagen, wenn du davor Angst hast und wenn du das nicht möchtest, dann sorge dich um deine Beziehung. Dann kümmere dich genauso darum, wenn du nicht weißt, wie das geht. Es gibt wirklich viele gute Bücher. Mir fällt gerade sofort Prinzessinnen Jungs von Nils Pickert ein, der darüber geschrieben hat. Wen haben wir denn jetzt hier?
Huch.
Okay.
Okay.
Okay. Ein Gast für einen anderen Podcast am Freitag. Ach, hat so? Vielleicht mal gucken wollen, wie es geht.
Ja.
Okay.
Alles kann sein.
Nils Pickard.
Also was ich sagen, Nils Pickard, Prinzessinnen-Jungs, der darin ganz schön beschreibt, wie er eben auch versucht, seinen Jungs das mitzugeben, dieses sich kümmern, sich sorgen, sich auch Emotionen. Also Jungs als kleine Kinder haben ja eigentlich genauso Emotionen wie Mädchen als kleine Kinder. Und es wird ihnen aber eher abtrainiert und es wird eher so bestraft, wenn sie in der Schule vielleicht mal weinen oder sowas. Und das gehört ja aber auch dazu, zuzulassen, dass man Schmerzen hat, weil das ja auch oft ein Zeichen dafür ist, dass in vielleicht Beziehungen was nicht gut läuft. Also ich glaube, das ist so dieser Köder, den man auswerfen kann als Feministin, zu sagen, guck mal, dir sind doch Beziehungen eigentlich auch wichtig. Willst du es wirklich erst hinterher begreifen, wenn es zu spät ist, oder möchtest du jetzt anfangen, dich auch darum zu kümmern?
Ja, das ist tatsächlich ein gutes Argument und ich glaube, es gibt auch eine sehr aktuelle Studie, wie es denn weitergeht, wenn sich Menschen scheiden lassen, und für Frauen geht es relativ gut weiter, sowohl gesundheitlich als auch mental, als auch finanziell, außer aus Gründen, die wir jetzt auch kennen, wenn es Altersarmut und so weiter gibt, aber jetzt einfach so vom Befinden her. Und für Männer geht es meistens recht schlecht weiter, vor allem gesundheitlich und sozial. Also für die ist eine Scheidung auch ein gesundheitlicher und mentaler Faktor, der ins Negative geht. Ist ein guter Faktor, vielen Dank. Aber da möchte ich jetzt zum Ende hin auch nochmal auf diese Incel-Theorie kommen. Vielleicht haben die einen oder anderen die Netflix-Serie Adolescence gesehen, wurde viel besprochen, ist sehr tragisch und toll gemacht. Und es geht darum, dass ein 13-Jähriger seine Mitschülerin ermordet, und weil sie ihn auf Social Media gemobbt habe. Und im Zuge dieser Erzählungen kommen dann auch so Theorien raus, dass es sozusagen für normale Burschen und dann auch Männer quasi gar keine Chance mehr gibt, irgendwie tolle Frauen zu kriegen, weil 80% aller Frauen stünden auf 20% aller Männer, und insofern ginge das sich das alles nicht aus. Was ist denn eure Erfahrung zu dieser Art von Verschwörungstheorie? Ist das ein Blödsinn oder ist da was dran aus eurer Sicht?
Also, ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach, darauf zu antworten. Also es ist natürlich, ist das total gefährlich, dieses Narrativ zu bauen und aufrechtzuerhalten, dass Frauen so eine ganz geheime Ware sind, und da muss man jetzt schnell zuschlagen, damit man da irgendwie noch sein Stück vom Kuchen abbekommt. Das ist ja auch das, was in der Serie so ein bisschen, also da wird ja mit einer Angst auch gespielt, oder die Angst wird geschürt, einsam zu sterben und niemals eine Frau abzubekommen. Und eigentlich ist das ja aber schon auch das Recht eines jeden Mannes oder eines jeden Jungen, eine Frau zu bekommen. Ich benutze jetzt einfach mal so diese Sprache, ne? Natürlich sind wir kein Gut, um das sich gekloppt wird, aber das ist ja so ein bisschen das Bild. Und das ist natürlich total problematisch. Also wenn man dieses Narrativ schon irgendwie Jungs oder Männern einpflanzt, dann, das zeigt die Serie ja auch, hat das oder kann das ganz tragische und schlimme Konsequenzen haben. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass Männer nicht mehr gebraucht werden als Versorger, so wie das früher war. Früher brauchten Frauen Männer für ihre Existenz nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und heute müssen Frauen Männer gerne haben, um mit ihnen eine Beziehung zu führen, als Menschen. Und das bedeutet, dass Männer sich bewegen müssen. Sonst sagen ganz viele Frauen, ich führe mein Leben auch gern ohne einen Partner, weil ich habe alles, was ich brauche. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die auch da ist und die gut ist. Deswegen würde ich das nicht in so einer Spitzentheorie formulieren. Aber klar, wenn Männer ihre Hausaufgaben nicht machen, dann haben viele Frauen kein Interesse.
Und das ist so ein bisschen das Tragische, ne? Also, dass gerade die Männer mit diesem Frauenbild, was in Adoleszenz ja auch dargestellt wird, für immer mehr Frauen unattraktiv werden. Also, dass es geht wahnsinnig auseinander. Da gibt es auch inzwischen Forschung und Erhebungen zu, dass was zum Beispiel junge Frauen auf TikTok sehen, ist sehr feministisch. Was junge Männer auf TikTok sehen, also wenn sich ein junger Mann auf TikTok neu anmeldet, ist er relativ schnell in dieser sogenannten Manosphäre, was antifeministisch ist. Und das geht einfach total auseinander. Und hinterher wundern sich dann genau diese Männer in der Manosphäre, dass sich Frauen nicht für sie interessieren. Wo man einfach nur sagen kann, naja, sorry, aber du hast ein frauenfeindliches Bild. Warum sollte eine Frau das jetzt toll finden? Und ein zweiter Aspekt ist genau das, was Lena auch schon angedeutet hat, dieses Anspruchsdenken, das dann natürlich dahinter steckt. Ich habe einen Anspruch darauf, eine Partnerin zu haben. Auch da, denke ich, müssen wir sehr ehrlich ins Gespräch gehen mit unseren Söhnen, falls wir denn welche haben, und ihnen sagen, du hast da keinen Anspruch drauf. Wenn du das Glück hast und du findest jemand und das passt und ihr werdet zusammen glücklich, toll. Aber das hat Maike Stoverock bei uns im Podcast mal ganz schön gesagt. Es ist eigentlich schon der falsche Gedanke zu denken, man hätte da einen Anspruch drauf. Und das ist oft schon im Elternhaus begründet, wenn dann Eltern ganz oft fragen, hast du denn jetzt endlich eine Freundin? Hast du denn jetzt endlich jemand, mit dem du zusammen bist oder so? Da ist ein großer Druck auch auf Jungs, dass das so laufen muss, während immer mehr junge Frauen sagen, ach, ich Single like a Pringle. Das ist so ein geflügeltes Wort. Und natürlich ist das etwas, was so ein bisschen auseinandergeht. In Japan ist das besonders krass. Also da gibt es immer mehr junge Frauen, die sagen, ich möchte einfach überhaupt nichts mit Männern zu tun haben. Weil aber auch das Frauenbild in der japanischen Gesellschaft so eng ist, dass sie sich letztendlich einfach dagegen entscheiden, diesem Bild zu entsprechen, was aber nur geht, wenn man keinen Partner hat. Also ich glaube auch, dass da müsste man auch die Hand ausstrecken und sagen, wir nehmen diese Angst erstmal ernst. Wir sprechen aber vor allem darüber, wie können Frauen und Männer denn so zusammenleben, dass es nicht frauenfeindlich wird. Also das ist ja eigentlich der erste Schritt, der gemacht werden muss. Und trotzdem aber auch nochmal zu kommunizieren, niemand hat einen Anspruch darauf, dass sich ein anderer, eine andere um sie kümmert das ganze Leben lang. Aber auch da steckt dann wieder das drin, was ich vorhin gesagt habe, umso wichtiger sind vielleicht auch Freundschaften und andere Beziehungsformen, die einen stabilisieren können.
Da hat ja Beatrice Frasel, eine Autorin aus Österreich, hat erst unlängst ein sehr gutes Buch rausgebracht, das heißt Entromantisiert euch, und ist mit dieser romantischen Beziehung ziemlich hart ins Gericht gegangen und hat eben auch andere Beziehungsgeflechte wie eben Freundschaft hier anders positioniert, sehr, sehr wohltuend zu lesen auch. Diese Geschichte mit den 80-20 ist mir schon so oft untergekommen, dass ich es mir jetzt tatsächlich mal angeschaut habe, wo das denn eigentlich herkommt. Und es wird auch von Pickup-Artists und so Profi-Aufreißern oft zitiert und wollen damit sagen, okay, du brauchst nur das richtige Handwerk, dann kommst du nämlich auch sozusagen zu dieser Ware, wie ihr richtig gesagt habt, die natürlich keine ist und man keinen Anspruch haben soll. Aber es ist in zwei relativ guten Studien belegt sozusagen von der University of York in England, in Großbritannien. Und zwar haben die Menschen genommen aus 10 Ländern und haben also sozusagen von sehr gleichgestellten Ländern wie Finnland oder wenig gleichgestellten Ländern wie der Türkei diese Studie durchgeführt. Und das Ding war, je mehr Ressourcen Frauen in einer Gesellschaft haben, also Teilhaberechte und Gleichstellungsdinge, desto weniger achten sie bei der Partnerwahl auf Status und äußere Attraktivitätsmerkmale. Und je patriarchaler, desto wichtiger sind Geld und Status. Und das hat man dann nochmal wiederholt mit noch viel mehr Ländern, und es ist immer dasselbe. Also in dem Moment, wo eine Gesellschaft gleichgestellt ist, ist das nicht mehr so wichtig, ob man jetzt besonders groß ist, besonders symmetrisch ist. Also dass sozusagen alle Dinge, die Pickup-Artists immer fest trainieren, ist, die werden irrelevant, wenn sich eine Gesellschaft Richtung Gleichstellung bewegt. Und ich finde, das ist ein guter Outcome irgendwie. Und ja. Das wollte ich da nur mal kurz anbringen, weil ich schon manchmal im Podcast auch das erwähnt habe, ohne den Hintergrund. Was ist denn euer Ausblick? Also wenn ihr an diesen weich bleiben und trotzdem Stärke zeigen in harten Zeiten, wie ihr ja auch schreibt, was sind eure Prognosen oder eure Visionen? Wo geht's denn hin mit uns Männern, Frauen und queeren Leuten?
Tja, wenn man das immer wüsste. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so entscheidend zu wissen, wo es hingeht, sondern entscheidend ist das jetzt, wo wir alles dafür tun können, dass es in die richtige Richtung geht. Und wo wir versuchen müssen, möglichst viele Menschen auch dafür zu gewinnen und da gute Argumente zu haben, aber auch Spaß an der ganzen Sache haben. Also es gab ja diesen schönen Spruch, es ist nicht, wie ging der? Es ist nicht meine Revolution, wenn ich nicht dazu tanzen kann oder so. Einfach zu zeigen, dass dieses Weiche, dieses die Hand ausstreckende, brückenbauende, auch mal Ambiguitäten aushaltende, dass das ein Weg sein kann, Gesellschaften auch wieder zu heilen. Weil das ist, glaube ich, was ich momentan ganz oft an Gefühl habe, dass viel kaputt gegangen ist in den letzten Jahren, was gesellschaftliche Werte und Konsens, die mal eigentlich so sicher schienen, wie Freiheitsrechte, Demokratie, Menschenrechte, also solche Basics eigentlich, aber die stehen alle in Frage gerade. Und ich glaube, wir können am besten dafür werben, indem wir zeigen, dass dort, wo die noch gelebt werden, da ist die Wärme, da ist das Miteinander, da ist einfach ein schöner Abend und ein so ein warmes Gefühl, keine Kälte.
Schön.
Ja, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, Kada. Ja, ich finde auch, also die Härte aus Resist und das Weichbleiben aus dem Untertitel, das muss ich irgendwie verbinden. Das ist, glaube ich, mein persönlicher Versuch irgendwie mit allen Ungerechtigkeiten und allen feministischen Anliegen und Kämpfen und Themen umzugehen. Also, dass man sich nicht verleiten lässt, einfache Antworten zu finden, sich nicht verleiten lässt, entweder total dogmatisch seinem theoretischen Wissen darin zu verharren und keine Weiche mehr zu haben und gleichzeitig aber eben auch nicht all seinen Prägungen, die problematisch sind, zu verfallen und aufzugeben, sondern schon weiterzumachen und wach zu bleiben und seine Haltung immer wieder zu hinterfragen, aber ja, schon eben auch mit den Realitäten und ja, mit dann auch den eigenen Fehlern weich zu bleiben und anzuerkennen, dass sich Dinge auch nicht vereindeutigen lassen immer und dass wir eben im Prozess sind und lernen dürfen und zuhören dürfen und Fehler machen dürfen und dass andere das auch dürfen.
Ja, das finde ich schön. Fehler machen dürfen ist eine gute Idee, machen wir ja auch alle. Und darüber hinaus nicht vergessen, dass Feminismus an sich eine gute Sache für alle ist. Für alle. das ist cool. Ja, also vielen Dank euch beiden für eure Zeit und eure Gedanken zu sich immer wieder neu formierenden Themen rund um Gleichstellung und eine gerechtere Gesellschaft. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Alles rund ums Buch Resist und auch natürlich den Podcast, den gibt es in den Shownotes, wobei ich brauche diesen großen Podcast eigentlich bei mir in die Shownotes tun, aber ich tue es trotzdem. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.